In der Gesprächsreihe Themenwechsel sprach Carsten Rose am 25. Juni mit Martin Debes in der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz. Sie haben nicht nur gesprochen, sondern auch gekocht. Und den Mitschnitt dieser Veranstaltung, den hört ihr jetzt hier auf Radio Frei.
Hallo, herzlich willkommen zu Themenwechsel. Ich begrüße Sie recht herzlich. Aufdecker, Mahner und Warner, hat der Axel Hämmerling gesagt in einem Beitrag vor kurzem, und jetzt ist er da. Martin Debes, herzlich willkommen.
Hallo.
Du hast letztens im Interview gesagt, als du den Thüringer Journalistenpreis bekommen hast, dass du lieber das Florett und nicht das Schwert benutzt, aber manchmal dann doch das Schwert und so weiter, und es dir dann leid tut und du dann mit dir haderst.
Ja, das war, ich hatte eine volle Stunde mit Herrn Hämmerling gesprochen, glaube ich. Das waren dann die berühmten 1,20, die dann rausgeschnitten wurden. Also das habe ich gesagt, und dazu stehe ich auch. Natürlich schreibt man Dinge, gerade im Tagesgeschäft. Die Tageszeitung ist ja sehr schnelllebig, und manchmal ist man auch einfach ein bisschen zu emotional, und manchmal, wenn am Wochenende, wenn man dann abends noch schnell seine Kolumne schreibt, hat man vielleicht ein Glas Wein getrunken und denkt, ist ein bisschen übermütig. Aber da kommen einem manchmal so Formulierungen, es geht gar nicht richtig um den Beitrag an sich, sondern es geht manchmal um ein paar Sätze oder zwei Sätze oder ein Wort, was man dann den nächsten Tag vielleicht nicht unbedingt so nochmal schreiben würde, jedenfalls in dieser Vehemenz vielleicht.
Wir sind ja ein kleines Land hier, und da werden dann Dinge schon mal übel genommen und auf die Goldwaage gelegt. Heute wollen wir das nicht machen, wir wollen heute wechseln, wir wollen kochen, reden, über Politik reden, vielleicht über unangenehme Dinge reden, aber auch über schöne Dinge mit Martin Debes. Wer ist dieser Typ eigentlich? Hier in diesem Rückblatt habe ich gelesen, Martin Debes, Jahrgang 71, studierte Politikwissenschaft, Geschichte, Philosophie in Jena und den USA und absolvierte seinen Redakteursabschluss bei der Deutschen Journalistenschule in München. Seit 2000 arbeitet er als politischer Redakteur und Ressortleiter bei der Thüringer Allgemeinen. Du hast mal geschrieben für eine Studentenzeitung, und da hast du dann im Rückblick gesagt, naja, das ist ein bisschen schwierig mit Thüringen und da Journalismus zu machen, weil nicht jeder mag es, bei solchen als dröge eingeschätzten Themen in die Tiefe zu gehen. Gibt es wirklich so wenig Leute in Thüringen, die in Thüringen in die Tiefe gehen wollen? Weil die Journalisten, die sich in Thüringen auskennen, da kenne ich ja relativ wenige. Du bist einer von denen.
Wann habe ich das gesagt?
Das ist schon ein paar Jährchen her.
Ein paar Jährchen her, okay. Gut, ich rede viel, wenn der Tag lang ist, könnte ich jetzt sagen. Also es ist natürlich so, dass Landespolitik ein sehr sprödes Thema ist, glaube ich. Also die Leute verfolgen natürlich internationale Politik, die Ukraine, der Nahe Osten, jetzt diese Geschichte natürlich, Grexit oder nicht. Wenn sie sich für Politik interessieren, dann meistens doch. Also als Student habe ich das jedenfalls getan. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Interessiert man sich eigentlich für die große Politik und für Krieg und Frieden und Landespolitik? Gerade in Thüringen, in einem kleinen Bundesland, ist eben auch oft klein-klein, und dann auch eher wieder Kommunalpolitik, weil das ist dann wieder nah, das versteht man auch, da geht es dann um die Müllabfuhr oder es geht um die Straße um die Ecke oder es geht um die Kirchenöffnungszeiten oder die Bibliothek. Und bei Landespolitik ist so irgendwo dazwischen. Länder sind ja auch nicht sehr mächtig in Deutschland. Durch die Jahrzehnte haben die Länder sehr viel Macht verloren, an den Bundesrat abgegeben. Das heißt, wir können nur noch im Bundesrat mitmischen über Mehrheiten und haben selber kaum Souveränitäten, und das spüren die Leute ja auch. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Landeshaushalt beschlossen wird von 9,3 Milliarden Euro pro Jahr, das klingt natürlich gewaltig und nach viel Geld, aber was dann wirklich hin und her geschoben werden kann noch von der Regierung, das sind dann 200 bis 300 Millionen Euro, wenn es hochkommt. Oder man legt was drauf, wie jetzt der Fall ist. Das ist dann auch schön, wenn es Steuermehreinnahmen gibt. Dann kann man das mal machen, zahlt sich dann aber vielleicht im Nachgang nicht aus beim nächsten oder übernächsten Haushalt, wenn das Geld dann wieder fehlt. Aber im Endeffekt bleiben 200 Millionen Euro übrig, 2-3% des gesamten Haushaltes. Und man merkt das ja jetzt, wenn es um Streitigkeiten geht zwischen den Koalitionspartnern, da geht es dann manchmal um 3-4 Millionen. Und da ist dann schon die große Krise.
Das heißt, der Gestaltungsspielraum einer Landesregierung oder eines Landesparlaments ist doch am Ende relativ gering?
Ist relativ gering, und man merkt ja auch, dass die neue Linksregierung, die ja eigentlich eine Zäsur darstellt in Deutschland, erster linker Ministerpräsident, sich bei den Veränderungen, die sie jetzt vorbereitet oder die sie auch schon absolviert hat, in ganz vieler Hinsicht auf symbolische beschränken muss.
Tatsächlich?
Also es sind viele atmosphärische Geschichten vor allen Dingen. Es sind natürlich auch strukturelle Veränderungen geplant, aber selbst die sind eigentlich nicht ideologisch besetzt, zum Beispiel eine Gemeindegebietsreform oder eine Kreisgebietsreform sind Dinge, die auch andere Regierungen anderswo gemacht haben. Die CDU geführt sind. Also da gibt es eine thüringische Besonderheit, dass die CDU in Thüringen so stark dagegen ist. Ist aber eigentlich kein rot-rot-grünes Projekt. Also was von diesen rot-rot-grünen Dingen oder von dieser, sag ich mal, von diesem Wechsel wirklich dann unten ankommt, ist relativ wenig in der praktischen Politik, was man denen gar nicht vorwerfen kann, weil eben Landespolitik viele Beschränkungen in sich birgt.
Erklärt sich damit, dass die Aufmerksamkeit auf die Überregionale zur Verabschiedung des Haushaltes doch relativ gering war. Es gab ein großes Aufbegehren, überregionale Presse, erste rot-rot-grüne Regierung zur Verabschiedung des Haushaltes. Da haben nicht so viele überregionale Medien berichtet, oder?
Nein, natürlich nicht. Also erstmal ist es so, die Karawane ist weitergezogen. Ja. Ja, die ist jetzt wieder, keine Ahnung, also in Berlin oder in Brüssel, wo es dann das nächste Drama stattfindet. Was in Thüringen stattgefunden hat, hatte ja so viele Knöpfe gedrückt. Ne? Also sozusagen dann diese Demonstrationen auch vorher hier drüben auf dem Domplatz, die Angst vor den Kommunisten, den alten SED-Nachfolgern, die ja in großer Hinsicht und ganz, also zu überwiegenden Teil, wenn nicht gerade so 100% irrational sind, weil das, was DDR war und das, was jetzt die Linke verkauft, sich zu ganz großen Teilen unterscheidet. Und es sind eigentlich nur so ein paar Rudimente zu erkennen und in der Anmutung ist es auch manchmal so, dass man sich erinnert fühlt an alte Zeiten und manchen Sätzen, manchen Worten, aber eigentlich in der praktischen Politik ja kaum. Und das war halt der Punkt, die Linke, dann auch noch die knappe Mehrheit, eine Stimme, es konnte schief gehen, dann die Spiele auf der CDU-Seite mit der AfD. Es gab auch kaum eine andere Wahl in der Zeit, also es waren nicht so viele andere Sachen los und so hat sich dann alles in der Adventszeit auf Thüringen kapriziert.
Aber kann man nicht wenigstens sagen, dass die Debattenkultur ein bisschen angenehmer geworden ist? Also in den letzten Jahrzehnten fast, da war es ja doch relativ langweilig und jetzt gibt es mal Streit, Zwischenrufe,
also es ist irgendwie... Na, angenehmer würde ich nicht sagen, es ist interessanter geworden.
Ja
also... Es gab eigentlich, also wenn ich, bin jetzt schon, letztes hat jemand zu mir gesagt, ich bin ein Urgestein, kam ich mir war fast schon eine Beleidigung. Auf jeden Fall, in den 15 Jahren, in denen ich das mache, gab es eigentlich schon unangenehmere Zeiten, das war, die CDU allein regiert hat und dann so mit einer gewissen Arroganz dann vom Pult her operiert hat und gesagt hat, wir machen hier Politik, ihr könnt, das waren ja nur drei Parteien im Parlament, die Linke und noch die SPD, und die ließ man einfach abtropfen. Und da gab es halt, war immer alles sehr vorhersehbar und es gab dann die Polemik hin, Polemik her und das war's. Dann kamen ja die fünf Parteien 2009 zum ersten Mal wieder, seit langer Zeit, dass mehr Parteien im Parlament waren, und da war das schon erstmal interessanter und zweitens auch unter der Regierung Lieberknecht durchaus kommoder. Also Schwarz-Rot hat schon versucht, auch mit der Opposition gut zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, soweit es denn möglich ist innerhalb dieser Geschichte Regierung-Opposition. Und jetzt muss ich sagen, ist das Klima im Landtag eigentlich wieder jetzt von der Debattenkultur schlechter geworden.
Schlechter?
Es ist interessanter geworden, aber schlechter, weil das hat vor allen Dingen auch mit der AfD zu tun. Zum einen, wie die AfD auftritt und zum anderen, wie denn auf die AfD reagiert wird. Da springen sehr viele über das Stöckchen, das ihnen hingehalten wird. Mhm. Ja, wenn Herr Höcke, man kann das schon richtig, also das Drama geht dann los, Herr Höcke oder Herr Brandner, das ist dann der Anwalt aus Gera, der macht dann ein paar sexistische Sprüche und hups, die Linken und die Grünen Abgeordneten schreien rum.
Muss es nicht so sein, also dass man sich da...
Ja, aber das ist, ich sag mal so, das ist manchmal ein bisschen auf dem Niveau, wie ich sagen würde, dass... Das Hohe Haus, das Parlament, also inhaltlich streiten schon, aber wenn es dann bloß noch darum geht, sich gegenseitig ideologische Versatzstücke gegenseitig ins Gesicht zu knallen, dann...
Ja. Also brauchen wir denn überhaupt noch Länder, wenn also die Regierung...
Ist aber eine Ewigkeitsgeschichte in der Verfassung, im Grundgesetz. Also. Das heißt, lässt sich auch durch 18 Volksentscheide nicht auflösen.
Also der Föderalismus ist...
Man kann die Länder größer machen.
Ah,
ja, das ist ja eine Debatte, die jetzt Herr Papier wieder, der frühere Verfassungsgerichtspräsident, wieder mal nach oben gebracht hat. Man hat ja gesehen, wie es in Berlin und Brandenburg ausgegangen ist damals. Das war ja ein knappes Nein der Bevölkerung. Und man muss einen Volksentscheid machen. Also man kann nicht einfach so das beschließen. Von daher ist die Hürde sehr hoch.
Also bleibt alles, wie es ist. Zukünftig. Ist der Stil wenigstens ein bisschen anderer geworden mit Journalisten? Also ist es einfacher geworden oder wie ist es jetzt als Thüringen-Korrespondent in der Staatskanzlei, im Parlament?
Na, man kann schon einfacher Informationen kommen, weil es drei Partner sind. Also als die CDU allein regiert hat, war es am schwierigsten. Dann, als es zwei Partner gab, konnte man, da gibt es ja Friktionen, da gibt es unterschiedliche Interessen. Da gibt es Profilierungsbedürfnisse, die kann man nutzen. Als Journalist sollte man auch. Man holt sich die Informationen von Punkt A, Koalitionspartner A, geht damit zu Koalitionspartner B und sagt, was sagst du dazu? Und, oh, das geht aber. Ach, und geht dann, das, ja, man kann da ein bisschen bluffen, also das geht schon. Mhm. Und bei drei Partnern ist das Spiel natürlich noch anders.
Ja. Und an Herrn Ramelow kommt man leichter ran als an Frau Lieberknecht, oder war das...
Mhm. Frau Lieberknecht kann man auch sehr leicht rein. Ja. Ja. Also ich meine, ihre Telefonnummer kann man nachgucken, steht im Internet. Also wenn man sie anrufen möchte in Ramsla, am Weingarten irgendwas, steht, also ich verrate keine Geheimnisse, da steht alles im Internet, im Telefonbuch, dann ruft man Frau Lieberknecht abends an.
Herr Ramelow reagiert schneller.
Ja, bei Herrn Ramelow reicht eigentlich schon, dass man, also früher reichte das, jetzt halt mittlerweile auch nicht mehr, aber früher reichte das, man musste nur irgendwas schreiben, was ihm nicht gefiel, dann rief er an. Aha. Also man brauchte gar nicht anrufen.
Und mit welcher Lautstärke geht dann so ein Gespräch ab?
Also ich sag mal so, also es gibt jedenfalls keinen anderen Politiker, mit dem ich mich lauter gestritten hätte als mit Herrn Ramelow.
Also laut gestritten oder geschrien? Also es gibt ja Nuancen. Ne?
Ich glaube, wir haben uns auch schon mal angeschrien, aber das ist schon lange her.
Ja.
Mhm. Also er hat angefangen, da kann ich hundertprozentig.
Er hat angefangen, alles klar, er hat angefangen. Jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, wie die Gespräche in der Vierer-WG laufen. Also Martin Debes ist ja in der Vierer-WG, das ist der WG-Ring hier, ne?
Ja. Was ist das hier?
Das ist der WG-Ring.
Also
Vierer-WG, drei Mitbewohner, eine Mitbewohnerin. Finde ich ein bisschen ungerecht verteilt.
Wie, nee, zwei Mitbewohner. Wie? Was jetzt?
Drei Mitbewohner, eine Mitbewohnerin, oder nicht? Zwei,
also die? Zwei, also unter den drei Mitbewohnern ist eine Mitbewohnerin.
Ja, genau, ja,
okay, sagen. Okay, das war jetzt kompliziert. Wieso ungerecht? Warum? Weil drei Männer, eine Frau?
Ja,
ja, die kann sich durchsetzen.
Kann sich durchsetzen,
ja.
Und das, wie läuft das dann mit dem Kochen? Also du hast ja gesagt, du bist ein Lustkocher und kochst, wenn du Lust hast.
Gebrauchskocher, habe ich ehrlich gesagt. Ja. Oder?
Und dann machen die Jungs mit.
Nee.
Aber die müssen aber wenigstens, es gibt WG-Dienste, also dass man das die auch mal sauber machen oder.
Ja, das ist der Anspruch, das ist der Wille. Also sie sind 10 und 12 und sind halt Jungs und wenn man ihnen was sagt, dann machen sie es maulig, aber sie machen es. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt von. Sag mal, es gibt Unterschiede. Der Große, der deckt auch schon mal einen Tisch von selbst und selbst. Das kommt vor.
Also ich habe ja nur Töchtererfahrung mit Söhnen. Ist nicht so. Geht das? Geht sowas?
Also,
die Söhne, sind die zu händeln?
Ja, also ich sag mal.
Vorpubertär und so.
Also ich sag mal so, ich habe Freunde, die haben Töchter, da bin ich immer froh,
was?
Dass ich Jungs habe.
Moment.
Ja. Also die sind in der Pubertät. Also da muss ich sagen, meine kommen ja noch. Ja. Jungs sind ja sowieso ein bisschen später dran, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so schlimm wird bei uns. Ich hoffe es mal nicht.
Na gut, also dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Ich hoffe,
das mal erklären. Ja, also ich habe also jetzt, ich habe schon ein bisschen was vorgekocht.
Was?
Ja, weil das ist so ähnlich wie mit dem Fernseh, also Koch, ne? Der hat ja das eigentlich schon vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet und wir schneiden nur ein bisschen zu.
Also das hier sind diese Sojabohnenkeime.
Die musste ich extra vom Chinesen besorgen, weil die gab es im
Supermarkt. Echt nicht? Das sind diese Schoten, Zuckerschoten und das ist eine Möhre, ist klar. Zwiebel, darf ich die Zwiebel schneiden?
Schon, ja. Und schon habe ich schon
geschält. Natürlich eine Paprika, logischer.
Genau.
Was gibt's denn heute?
Naja, also das... ich habe nach der Wende habe ich als Student so tiefgefrorene Sachen gegessen und da war eines meiner Lieblingsgeschichten Bami Goreng. Und das habe ich dann immer versucht. Und das habe ich dann bei irgendeiner Party mal selber versucht.
Also indonesisch. Bami ist mit Nudeln und Nasi mit Reis oder umgedreht.
Genau, und Bami Goreng ist einfach nur Chop Suey, wenn man so will. Also wenn man es jetzt mit den Chinesen sagt. Also Gemüse mit Nudeln und ein bisschen Sojasauce und ein bisschen Fleisch, Huhn oder irgendwas. Und dann halt ein paar Gewürze dran. Und das ist jetzt nicht unbedingt indonesisch, was ich mache, sondern einfach nur, man kann es jetzt asiatisch nennen oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist was zu essen. Und das habe ich bei Partys immer gemacht, weil man das in großen Mengen machen kann und dann immer im Wok in Etappen,
je nach Hunger. In Jena oder auf welchen Partys?
Ja.
Also du hast ja in Jena studiert, also bist in Jena geboren, Ilmenau aufgewachsen und dann wieder zurück nach Jena.
Genau.
Mit dem Ausflug Amerika, dazu kommen wir nochmal. Genau. Und dann seit kurzem bist du ja erst in Erfurt, also Neu-Erfurter, 12 Jahre oder so.
Richtig. Ist
ja,
ich habe auf dem Dorf gelebt, da ist man eigentlich, wenn man nicht der siebten Generation, zugezogen.
Ja. So, ja, du holst mal das Fleisch und ich versuche mal jetzt mal Geräusche zu machen. Das ist jetzt für die, pass auf jetzt. Okay. Ist es soweit gut?
Ja. Ja,
sehr schön. Ja, aber du schreibst abends deine Artikel.
Ja, wenn es geht. Ne? Also wenn es aktuell ist, geht das natürlich nicht. Dann muss ich das tagsüber schreiben.
Aber du darfst praktisch von zu Hause arbeiten. Homeoffice.
Ja, ich brauche ja, also wir haben jetzt seit 1-2 Jahren auch auf den Laptops dieses Redaktionssystem. Das heißt, ich gehe...
Newsdesk oder wie das?
Nee, das ist... Wir haben Blattmacher, die sitzen oben und machen und
basteln. Blattmacher oder Blattmacher?
Blattmacher und basteln die Zeitung zu und dann gibt es die Reporter, die schreiben die voll. Und ich als Reporter kann also im Prinzip von jedem Ort der Welt, wo Internet ist, kann ich jetzt direkt ins System rein. Also ich kann über VPN heißt das oder der Tunnel oder wie auch immer, also wie man es nehmen will, ich wähle mich quasi oben in Bindersleben auf dem Server ein.
Du hast da kein Redaktionsbüro, wo du da arbeiten musst?
Nee, wir haben da einen Großraum. Und da gehe ich nicht so gerne hin. Und man kann auch im Landtag ganz gut arbeiten oder daheim. Wenn man, also hat oft Termine in der Stadt. Also ich fahre schon in die Redaktion ganz oft, aber nicht jeden Tag unbedingt, weil man muss ja da hochfahren und dann wieder runterfahren, wenn man einen Termin in der Stadt hat, was oft vorkommt, eine Staatskanzlei oder ein Ministerium oder in einem Landtag oder irgendwo im Café. Und, oder anderswo halt, in Jena oder in, gestern war ich in Schweinfurt.
Ja. Wieso in Schweinfurt?
Also in Grafenrheinfeld. Das ist morgen in der Zeitung, das ist, da ist das AKW, unser nächstes AKW. Näher geht's nicht. Das ist ja nur eine gute halbe Stunde von der Grenze mit dem Auto.
Das ist ein Gemüsemesser, willst du das haben lieber? Oder?
Nee, das geht
schon.
Ja. So, und das AKW in Grafenrheinfeld wird am Samstag abgeschaltet. Also es wird jedes Mal, ja, abgeschaltet wegen der Revision, aber diesmal bleibt es dann auch aus. Das ist ja sozusagen ein Atomausstieg.
Das ist wirklich Atomausstieg?
Das ist Atomausstieg.
Das wäre ja was, ich sag mal, die Energiewende. Ja. Kann doch in Thüringen eigentlich auch mitgemacht werden, oder? Gibt es da Gestaltungsspielraum wenigstens?
Na, Energiepolitik ist vor allen Dingen Bundesthema. Das sieht man ja zum Beispiel bei den Trassen. Naja, das ist schon so. Man kann natürlich Windräder bauen und solche Sachen. Man kann schon Energiewende, man kann Förderungen machen, man kann Wirtschaft und Investitionspolitik betreiben, die entsprechend ist. Aber das Energiewendethema an sich ist vor allen Dingen Bundespolitik, wenn ich noch größer bin.
Ja. Mit Bundespolitik beschäftigst du dich ja auch, weil du ja auch Reporter beim NSU-Prozess bist. Ich habe heute deinen Leitartikel gelesen. Zum Schluss fragst du, was muss eigentlich noch passieren, damit Opfer rassistischer Gewalt endlich ernst genommen werden? Und da habe ich so ein bisschen Groll und Wut durchgelesen. Wut vielleicht nicht, aber Groll. Ja. Und schon Emotionen. Also ja. Übergriffe in Jena, der Mob in Freital, Tröglitz und so weiter.
Mich ärgert das auch als Jenenser. Ja? Jenenser.
Jena oder
Jena? Nee, Jenenser sind die geboren. Ja. Ja. Und mich ärgert das wirklich, ich bin in den 90er Jahren ja in Jena, habe ich ja studiert und warum wird da gelacht? Nein.
Ich hatte ein ewiges Beispiel von Weimar.
Ja, Weimaraner. Aber Weimaraner, das stimmt nicht, glaube ich, in Weimaraner. Das ist ja das ist ein populärer Irrtum, ja, dass die eingeborenen Weimarer Weimaraner heißen. Ich glaube, da würden sich die Weimarer gegen...
Das sind ja die Hunde.
Ja. Wir können auf die schon mal ein bisschen, wir sind ja weit weg.
Ja, also dann wären ja meine Kinder Weimaraner, weil die sind da geboren.
Ach so.
Ja, irgendwie war das so. Wir wohnten schon in Erfurt, aber meine Frau hatte gelernt als Krankenschwester in Weimar und kannte da die Hebammen.
Ah.
Ja, und deswegen sind wir ins Hufeland.
Ah, sehr schön.
Ja.
Also aber zum Groll und zur Wut oder zum Ärger, die man dann ja irgendwie kanalisieren muss oder kann. Also das ärgert dich als Jena besonders.
Na, es ist einfach so gewesen in den 90ern, dass es genau das schon mal gab. Also das ist wirklich, wir hatten in Jena eine sehr aktive rechte Szene, vor allen Dingen in Neubaugebieten, da in Lobeda, da wo die auch jetzt diese drei Inder überfallen worden sind, Winsala. Und wir hatten eine sehr aktive linke Szene, die haben sich gegenseitig bekriegt, wobei ich jetzt keine Parallele herstellen möchte zwischen der JG Stadtmitte zum Beispiel. Es ist einfach nur so gewesen, dass da sehr viel Gewalt. Es gab sehr viel Gewalt, es gab sehr viele Überfälle. Die Überfälle auf Menschen, muss man einfach mal so sagen, gingen alle von der rechten Szene aus. die Überfälle auf Sachen waren dann manchmal auch von der Linken. Und die Polizei war überfordert einfach in der Situation. Ich will ja gar nicht so viele Schuldzuweisungen machen, die waren überfordert und haben eigentlich nie diese Überfälle, die dann stattgefunden haben, in diesen Kontext Rassismus gerückt, sondern haben immer, das waren halt immer Schlägereien. Und wir haben dagegen einen Mann geschrieben, auch eine Studentenzeitung, Akrutzlich hieß die, und weil ich das einfach skandalös fand, wie man dann so, es war auch so eine FOPO-Mentalität noch da, muss man sagen.
Volkspolizisten.
Ja, dass man einfach, also da wurde nicht nachgedacht, glaube ich einfach. Und es war auch immer die Stimmung, die Haltung war nicht so. Und man hat schon durchgegriffen, so nicht, ja, aber die Einordnung der Kontext hat gefehlt und dann ist das, wurde es ein bisschen ruhiger, eine ganze Weile. Und dann kam mir das alles hoch mit dem NSU, Aufliegen des NSU, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist und was daraus entstanden ist. Und dann haben ja ganz viele Kommissionen getagt, Untersuchungsausschüsse. Es gab ganz viele Reden im Landtag. Es gab Reformen des Verfassungsschutzes. Es gab ganz viel Weiterbildung, auch für Polizisten. Ja, und dann passiert sowas in Jena, wo man denkt, das ist alles genauso, wie es damals war. Na, da werden drei Inder verkloppt. Erstmal die Tatsache an sich. Ja. So, und dann kommt die Polizei, die ist ja schnell da. Die hat eigentlich im Prinzip wunderbaren Einsatz gemacht, kam sofort und macht erstmal eine Alkoholkontrolle mit den Indern. Also da habe ich mich dann gefragt, der eine hat einen Kieferbruch. Ja, und dann kommt die Polizei, die Beamten kommen hin, haben diese drei Opfer, die angerufen haben. Und das Erste, was sie machen, bevor sie auch Fragen stellen, ist, sie lassen erstmal blasen. Ja, und die haben Schmerzen und das ist schon mal so. Und dann sagen jedenfalls die Opfer, dass sie gesagt hätten, dass da rechte Parolen gebrüllt wurden und dass Hitlergruß sogar gezeigt wurde. Von dieser Gruppe, von einem Dutzend Männern, jungen Männern, das sind ja 18- bis 20-Jährige gewesen. Und dann stellen sie auch noch Personalien fest von 7 Leuten und 2 davon sind einschlägig vorbestraft wegen 86a, das ist dann verfassungsfeindliche Symbolik und so weiter. Und obwohl die dann am nächsten Tag nochmal auf der Polizeistation waren und den Befund vorgezeigt haben von dem Kieferbruch und obwohl sie angeblich, sagen sie, ich kann das ja nicht belegen, nochmal gesagt haben, das war eine rassistische Attacke, ist das nicht so eingestuft worden und ist auch nicht gemeldet worden und keiner wusste Bescheid und es ist auch nicht schnell ermittelt worden. Das muss man eben, es ist eben nicht schnell ermittelt worden. Es gab keine Vernehmung von den 7 Leuten bis zu dieser Woche und dann ist es alles ganz schnell passiert. Und ich finde halt, das ist, ich will jetzt nicht, dass ich bin kein Polizeiexperte und ich will auch jetzt nicht irgendwelche Noten verteilen über die einzelnen Ermittlungsergebnisse der Polizei und wie die dann wirklich vorgehen. Und die haben sicher intern alle ihre Akten angelegt und haben das sicher alles ordentlich abgearbeitet. Aber sie haben es falsch bewertet, meiner Meinung nach. Und sie haben wieder so eine Insensibilität gezeigt, eine gewisse Schnottrigkeit diesen Dingen gegenüber. Und es ist auch aus dem PR-Standpunkt dumm. Also, weil, wenn sowas dann bekannt wird, und es wird dann ja nur bekannt durch die Opfer, dann geht es aber nach hinten los für die Polizei, das muss sie ja auch wissen. Also, es ist auch allein schon, selbst wenn sie sagen, ach, diese Ausländer, aber wenigstens müssen sie akzeptieren, dass die öffentliche Meinung jetzt oft so ist und dass es eine Regierung gibt, die so denkt und dass sie vielleicht dann möglicherweise in Schwierigkeiten kommt. Das hat mich auch überrascht, dass man so unclever ist.
Könnte man sagen, das sind die rechten Schläger, die muss man irgendwie, mit denen muss man was machen. Aber du schreibst ja auch in einem deiner Zwischenrufe, über die Hälfte der hiesigen Bevölkerung will keine Muslime im Land. Ein Fünftel hat gar grundsätzlich ein Problem mit Ausländern, so besagt es der Thüringen-Monitor. Und auch jenen, die mitlaufen und ihre Ängste auf sie projizieren, die sich nicht wehren können, muss man vor allem mit Geduld begegnen. Auch eine rot-rot-grüne Regierung kann sich ihr Volk nicht aussuchen. Sie hat zu erklären, aufzuklären und darf sich keinesfalls in selbstgerechter Pose gefallen. Beschreib's vielleicht noch ein bisschen breiter, dass es ja nicht nur ein Randphänomen ist von ein paar jugendlichen Schlägern, oder?
Ja, das ist natürlich ein Kontext, in dem das stattfindet, aber ich würde jetzt nicht den Großteil der Bevölkerung, also die waren ja nicht nur vorbestraft wegen 86a, die waren auch vorbestraft, auch jetzt die drei Verdächtigen, wegen Körperverletzung, wegen Diebstahl, wegen Sachbeschädigung, teilweise, das sind Kriminelle gewesen, die da irgendwie standen, von denen ich glaube, so wie sie, wenn ich den, und ich habe hier getroffen, die drei indischen Studenten an der Fachhochschule, die nächstes Jahr ihren Master machen wollen, ich glaube denen, also sie wirken total glaubwürdig und plausibel und selbst wenn sie an dem Abend sich nicht richtig verständlich gemacht haben gegenüber der Polizei, dann doch am nächsten Tag. Und das heißt also, das sind Kriminelle oder zum Teil Nazis gewesen. Das ist, sagen, so ist die Bevölkerung in Thüringen ja nicht. Was das Problem natürlich ist, das sieht man auch bei Pegida und Tügida hier in Thüringen und bei anderen Sachen, da gibt es einen Nazi-Kern, sicher, aber es gibt eben dann auch viele Leute, die dann mitlaufen bzw. sympathisieren. Und das ist ja durch den Thüringen-Monitor relativ gut bekannt, dass das ungefähr, also es gibt so 10% die Nazi-Ideologie mit zumindest akzeptieren oder mit vertreten und so 20-25%, die da in diesem Randbereich, die also bestimmte Thesen mit zumindest teilen. Und was dann so Islamophobie betrifft und so, das ist natürlich dann, sagt, das ist ein Massenphänomen. Hm. Und man sieht das ja an sich selber. Also man kann sich auch den Alltagsrassismus kann man an sich selber beobachten, zu bestimmten Teilen, weil man an manchen Situationen dann eben gedenkt oder das tut und muss sich selber dann auch an die eigene Nase fassen manchmal. Man ist ja auch nicht nur der gute Mensch.
Ja, trotzdem ist ja dann trotzdem so eine moralische Überlegenheit, wenn man denkt, na, ich bin doch nicht so, ne? Und diese Regierung ist doch anders und besser und so weiter. Mhm. Da schreibst du, dass das schwierig ist, dass man da Geduld haben muss, das ist ein langer Prozess. Ja,
man darf nicht mit der Pose auftreten, dass man der gute Mensch ist, weil das sind auch die hier regieren nicht, ganz sicher nicht. Hm.
Der NSU-Komplex, ich habe ja, denke ja manchmal, da.
Das darf ich kurz, weil wir es wie bei Bio ist, also ja. Bioleck. Also ich habe ein Flasche Wein mitgebracht.
Allein trinken? Na gut, da müssen wir.
Ja. Nein, hier gibt's doch, hier kann doch jeder sich was bestellen. Die trinken auch hier Wein.
Ach so, stimmt. Ja. Dann machen wir das auch, sehr gut. Also gar ein Korkenzieher dabei.
Ja, ist das, genau.
Was gibt's denn für einen Wein eigentlich?
Ja, es gibt einen Naumburger Salle Unstrut, Naumburger Wein- und Sektmanufaktur.
Ja. Ja. Nicht schlecht, damit habe ich gar nicht gerechnet. Unerwarteten Dinge. Ich habe ja, wenn ich den NSU-Prozess verfolge, manchmal das Gefühl, ich bin in der Matrix, das ist schlecht programmiert, wenn also die Anwälte also tatsächlich Sturm, Heer und Stahl heißen und dann so Dinge passieren, wo ich denke, das gibt's doch gar nicht, das ist wie eine Endlosschleife. Und andererseits denke ich sehr gern, das ist ja, wird von einem Jahrhundertprozess gesprochen und die Aufklärung auch innerhalb des Prozesses ist wichtig, es ist für die Opfer wichtig, es ist für die Gesellschaft wichtig. Und dann erlebe ich aber sehr,
sprich weiter.
Dann erlebe ich absurde Dinge und Journalistenkollegen sagen, naja, mit der Aufklärung, das ist so eine Sache. Wir haben keine unabhängigen Staatsanwälte in Deutschland, wir brauchen italienische Verhältnisse und das wird bis zum Letzten nie aufgeklärt werden. Siehst du das auch so pessimistisch?
Nee. Also natürlich ist die Anklageschrift, das sagen ja auch viele Nebenklagevertreter, das muss man immer sagen, also es gibt ja ungefähr 80 Nebenkläger und 60 Anwälte, die sie vertreten. Also es ist ja in dieser Größenordnung, hat noch nie stattgefunden. Und natürlich gibt es bei denen viele, die sagen, die Generalbundesanwaltschaft, der Generalbundesanwalt oder die Bundesanwaltschaft, die ja die Anklagebehörde ist in diesem Fall, die hat nur ein bestimmtes Interesse. Und das Interesse ist in dem Fall, die 5 Leute, die angeklagt sind, zu verurteilen und hat eigentlich kein Aufklärungsinteresse darüber hinaus. Das ist im Prinzip, das ist auch das, eigentlich der Sinn dieses Prozesses nach Strafprozessordnung völlig richtig. Da gibt es einen Interessenkonflikt, weil es gibt Leute, die finden, dass dieser NSU-Prozess viel mehr machen muss, als nur diese 5 Leute verurteilen, zumal es ja offensichtlich ein größeres Netzwerk war. Nun ist es nicht der letzte Prozess, sondern nach diesem Prozess werden es noch andere Prozesse geben. Ich bin mir sicher, dass noch andere von den Beschuldigten, die es noch geführt werden, von Karlsruhe auch noch angeklagt werden. Aber das ist tatsächlich richtig. Und die Anklageschrift ist sehr eilig zustande gekommen, unter einem hohen politischen Druck. Und da sind ganz viele Löcher und Ösen drin. Also gerade der Polizistinnenmord in Heilbronn, das, was da behauptet wird als Motiv zum Beispiel, das soll ja so sein, dass die ja irgendwie zufällig ein Zufallsopfer und Frau Kiesewetter soll dann ja, brutal in den Kopf geschossen, auch ihr Kollege, der ja nun aus völlig irren Gründen überlebt hat, soll das einfach auch so eine Spontantat gewesen sein, aus Hass gegenüber dem Staat. Ja. Und das, jetzt will ich nicht sagen, nur weil Frau Kiesewetter aus Oberweißbach kommt und nur weil der Cousin von, der Schwager von Ralf Wohlleben da oben eine Kneipe betrieb, muss man jetzt irgendwelche Zusammenhänge herstellen, aber mir ist das eigentlich zu preiswert, vor allen Dingen, weil sie auch gar nichts dafür vorbringen können. Also es gibt ganz viele Punkte, wo man wirklich sagen kann, wo man unzufrieden sein muss, schon allein von der Anklageschrift. Aber ich glaube, aber man kann das erklären. Man kann es eben erklären, weil es eben schnell zustande kommen musste. Und man kann das auch erklären aus der Strafprozessordnung, weil man eigentlich nur das in die Anklageschrift schreiben kann, was man den Menschen vorwirft, die da sitzen, vor Gericht sitzen. So, und der Prozess an sich wird sehr sauber versucht, also das Gericht bemüht sich wirklich, diesen Prozess sehr sauber, sehr penibel zu führen. Allein schon aus dem Grund, um revisionsfest zu machen, weil das Größtschlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn dann irgendeinem Grund der Bundesgerichtshof das Urteil aufhebt und eine Revision zulässt, weil dann, also wenn Verfahrensfehler nachgewiesen werden zum Beispiel, weil dann ging das ganze Theater von vorne wieder los. Beate Zschäpe versucht jetzt ganz geschickt gerade zur Zeit, das Spiel zu spielen, auch indem sie ja ständig versucht, ihre Verteidiger loszuwerden. Weil wenn das so wäre, dann müsste entweder der Prozess neu beginnen, und wenn dann aber das Gericht ihr auch gar nicht nachgibt an einer Stelle, wo sie berechtigte Wünsche hätte, dann wäre das wieder ein Revisionsgrund. Also das ist schon, ich lande auch eher jeden Tag dazu, das ist schon eine schwere Situation. Also man muss, ich glaube, auch wenn man drinnen sitzt, fällt es einem oft schwer. Und gerade von außen muss es besonders absurd aussehen, dass es so lange dauert, über 200 Prozesstage, nein,
100. Wir erleben ja auch öffentliche Interessensausfälle, oder? Also ich erwische mich manchmal, dass ich die gut geschriebenen Artikel von Kai Mudra und dir dann manchmal, ach, lese ich später, weil ich denke, ich lese es dann doch nochmal, aber es ist...
Ja, mir geht das selbst so. Ich bin ja Kai Mudra, also mein Kollege Mudra ist hauptsächlich unten. Ja. Ich bin so der Vertreter. Am Anfang haben wir uns reingeteilt, aber auch gerade durch die Landtagswahlen ging das nicht mehr. Und ich merke das bei mir auch. Also ich muss dann auch noch nachlesen, weil ich dann auch natürlich Sachen verpasst habe. Man kommt aber auch wieder ganz gut rein, weil sich vieles wiederholt. Ja, weil die Zeugen nochmal aufgerufen werden müssen, weil sie geschwiegen haben. Es gibt ja diesen Komplex zum Beispiel bei dem Mord in Kassel, Halit Yozgat, wo ein Verfassungsschützer nahe des Tatortes war, ein gewisser Herr Temme, angeblich zufällig. Er lügt, es ist völlig klar, dass er lügt und seine Aussagen, die er gemacht hat. Nur die Frage ist, warum lügt er? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er lügt, weil er Teil eines großen Komplotts ist oder einfach nur lügt, weil er damals in dem Moment, als er bemerkt hat, dass er an einem Mord in der Nähe ist, also dann sozusagen geflüchtet ist, de facto den Mordopfer auch gesehen hat und dann nicht gemeldet hat. Das ist ja im Prinzip eigentlich in jeder Hinsicht nicht fahrlässig, sondern es ist eigentlich auch eine Straftat, und unterlassene Hilfeleistung, er war ja noch Beamter, ist es also, und das will er irgendwie verdecken, glaube ich, eher. Weniger, dass er sozusagen jetzt Teil einer, weil wie dumm muss man auch wiederum sein, wenn man wirklich einer Konspiration angehört, dann direkt neben dem Tatort sozusagen quasi auf sich zu führen. Das ist auch. Aber wie gesagt, das sind so viele Fragezeichen und so viele Dinge, die da für die Öffentlichkeit merkwürdig wirken müssen, dass ich diese Vorurteile, das sind Vorurteile gegen diesen Prozess verstehen kann. Aber es sind welche. Aber es sind eben
abgesehen vom Prozess geht es ja um Aufklärung und zu verstehen, was da passiert ist. Die einen sagen, Behörden versagen. Es gibt Journalistenkollegen wie Andreas Förster, Regine Igel, die sagen, die vermuten eine Beteiligung, eine staatliche Beteiligung von einzelnen Behörden. Da werden Dinge schuld vertuscht, und ansonsten gäbe es nicht so viele Nebelkerzen und Vertuschungsversuche. Können das Journalisten und Untersuchungsausschüsse tatsächlich aufklären, ist diese Arbeit zu leisten?
Also ich glaube, nachgewiesen ist auf jeden Fall, dass es ein massives Versagen gab. Und das ist ja auch nicht die Aufgabe des Gerichts, sondern es war ja die Aufgabe von verschiedenen Untersuchungsausschüssen, die viele Tage ja auch noch, und haben sich auch jetzt erst noch gegründet in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Thüringen der Zweite jetzt schon. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Bundestagsuntersuchungsausschuss. Also da ist ja viel in Bewegung und da wird auch viel gemacht und da ist auch viel rausgekommen, muss man auch wirklich sagen. Aber was wirklich erst belegt ist, ist erstmal das Versagen. Es gibt auch ganz viele Fragezeichen bei V-Leuten. Wobei die These, dass also es gibt so eine Grundthese, ganz grobe Grundthese, dass damals als Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, also das sogenannte Trio, als die flüchteten aus Jena, dass da der Verfassungsschutz weggeguckt hat, beziehungsweise sogar tätig daran mitgewirkt hat, dass die untertauchen konnten und die Polizei und das LKA und dass die Zielfahndung sabotiert hat. Diesen Verdacht gab es ja auch von der Zielfahndung selbst. Und dass das dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist und sie aus dem Sichtkreis des Verfassungsschutzes verschwunden sind oder wie auch immer. Und dann, als dann also die Mordserie begann oder also, was auch immer, dann der Verfassungsschutz einen Cover-up gemacht hat. Ja, das ist sozusagen dann nicht dann vielleicht tätig an der Mordserie mitgewirkt hat. Das wird selbst, glaube ich, jeder selbst die schlimmsten Verschwörungstheoretiker nicht unterstellen. Aber dass sie dann das sozusagen geschehen lassen haben, weil sonst, wenn es herausgekommen wäre, sie selber aufgeflogen wären. Ich sehe nur keine Belege für diese These. Also das, vieles deutet in die Richtung, das ist, stimmt schon, aber es ist ein bisschen wie beim Kennedy-Mord. Das bedeutet auch vieles in alle möglichen Richtungen. Und man hat aber immer dieser letztendliche Beweis ist immer ausgeblieben und der letztendliche auch Zeuge. Weil ich frage mich immer, wenn es denn so war, da muss es viele Beteiligte gegeben haben, nicht nur 2, 3 oder 4, sondern vielleicht ein Dutzend. Und eigentlich ist es so, dass wenn dann jemand, was weiß ich, kurz vor seinem Ende ist oder in irgendeiner Krise ist oder meint, er muss jetzt doch alles auf den Tisch legen, dass irgendjemand doch redet oder sich verplappert oder was auch immer. Und das ist auch nicht passiert. Also ich bin grundsätzlich von meinem Wesen her, auch wenn Journalisten das oft gerne sind, aber ich bin es nicht, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Und das halte ich für eine Verschwörungstheorie.
Tatsächlich die Staatsbeteiligung oder das Wegschauen?
Das Wegschauen, ja. Das aktive Wegschauen, dass man Mord aktiv gedeckt hat, das halte ich für eine Verschwörungstheorie. Ich halte es auch für eine, es ist auch so, es lässt sich auch anders erklären. Es lässt sich einfach so erklären, dass ganz viele Behörden ganz viel miteinander hergearbeitet haben, dass ganz viel Inkompetenz gab, dass ganz viel auch institutioneller, tatsächlich Rassismus da war, dass nämlich in die falsche Richtung ermittelt worden ist. Das ist ja Fakt. Sie haben halt die sogenannten Dönermörder als sogenannte Dönermörder betrachtet und nicht als rassistische Verbrechen, obwohl ähnlich, jetzt kommen wir mal so in den Inneren zurück, man hätte ja auch auf die Idee kommen können, dass wenn lauter Türken umgebracht werden, dass man gut beim ersten Mord, Kopfschuss, irgendwie denkt man natürlich, klar, ich glaube, da würde jeder dran denken, das ist vielleicht so eine Mafia-Geschichte, irgendwie so organisierte Kriminalität. Aber wenn dann irgendwie völlig verschiedene Menschen an völlig verschiedenen Orten und man kein Motiv findet, die haben ja alles Mögliche gesucht, die haben ja die Menschen, die Familien kaputt gemacht durch ihre Ermittlungen, indem sie also ständig irgendwas von Sexgeschichten über Drogen, über organisierte Kriminalität ihnen angedichtet haben, regelrecht. Und bei nichts hat sich was bestätigt. Und irgendwann muss man ja, das war ja so, es gab eine riesen Soko, Bosporus, irgendwann muss man ja auf die Idee kommen, die Länder haben zusammengearbeitet. Selbst wenn man noch weiter in die Richtung ermittelt, dann müsste man doch mindestens einen großen Ermittlungsstrang machen, Thema Rechtsextremismus. Und da gab es ja auch von Profilern Gutachten, auch aus den USA zum Beispiel, vom FBI. Man hat es nur nicht gemacht. Oder ansatzweise bloß gemacht.
USA. Du warst in den USA. Was hat dich da... Ach naja, ich muss sagen, das Thema mir immer Kopfschmerzen bereitet. Auf der einen Seite muss man sich damit beschäftigen. Ja. Andererseits denke ich, oh nee. Ja,
ich glaube, wir waren auch schon gelangweilt.
Nee, das nicht. USA. Du hast 2 Semester in, hier beim Roten Stock da in Louisiana.
Beim Roten Stock, ja.
Aha. Baton Rouge. Es wird aber nicht Französisch gesprochen, nee, sondern Baton Rouge.
Also Baton Rouge.
Baton Rouge. Baton Rouge. Louisiana.
Ja, Louisiana.
Louisiana.
Ja, ich bin jetzt also auch schon lange, 20 Jahre her.
Ja. 20 Jahre, ja. Aber hat dich das geprägt, diese 2 Semester, mal zu gucken, wie sozusagen Politikverständnis in Amerika, du hast ja richtig Scheine gemacht, also nicht nur irgendwie mal so ein bisschen dich irgendwo reingesetzt, viele sondern gemacht, ja, viele anerkannte Scheine.
Ich habe die Professoren ausgetrickst.
Ach, nicht doch.
Ja, ich bin in Politikwissenschaft. Ich bin zu jedem gegangen und habe gesagt, ausnahmsweise will ich doch einen Schein in Amerika machen. Und da haben sie mir alle ausnahmsweise eine Genehmigung ausgestellt. Und am Schluss habe ich fast mein ganz anderes Hauptstudium da gemacht.
Nein. Ja. Was hast du dort gelernt? Also, oder was ist für dich hängen geblieben?
Ich habe da Geschichte gemacht und, Entschuldigung, Geschichte gemacht und Journalismus und ein bisschen Politik. Und ich konnte mir da halt die Seminare aussuchen. Das war das Schöne. Auch aus der, da gibt es ja so diese Bachelorphase und da gibt es die Graduate School und ich habe eigentlich so aus allem was aussuchen können, zum Beispiel, was weiß ich, Bürgerkrieg, Sachen, die eigentlich bei den früheren, erst bei den jüngeren sind, habe ich auch gemacht. Dann habe ich auch Lektürekurse gemacht bei der Graduate School und das Studium dort ist, gibt es ja viele Vorurteile. Das war eine State University, das war nicht Harvard, eine vernünftige, gute State University und das hat mir wirklich viel gebracht, ne? Weil die Mischung damals fand ich sehr interessant, dass man auf der einen Seite verschulte noch Seminare hatte und dann aber gleichzeitig hochanspruchsvolle Lektürekurse, hochanspruchsvolle ganz kleine Seminare. Kann ich so nicht. Das war ja der Sinn der Bologna-Reform, das hier zu machen. Ich glaube, das ist nur schiefgegangen.
Ist schiefgegangen.
Also in großen Teilen.
Eine Runde hier, wo dann auch hart ins Gericht gegangen wurde, ist mit dem Bologna-Prozess, Bachelor-Master. Das wäre deine kurze Diagnose, ist schiefgegangen?
Das ist schiefgegangen. Die Idee ist gut. Die Idee ist, finde ich, gut, dass man sagt an der Universität, dass man erstens, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Art von Studenten, auch unterschiedliche Art von Fächern. Und manche Studenten wollen halt die wollen akademische Laufbahn und es gibt welche, die wollen Beruf ergreifen und es gibt welche, die wollen einfach einen bestimmten Abschluss haben, um dann irgendwas weiterzumachen. Und auf diese unterschiedlichen Ansprüche ist man früher weniger eingegangen. Es gab natürlich Staatsexamen und Diploms, aber gerade in der Magister, gab es halt nur immer die Magister. Und da irgendwie noch einen unteren Abschluss einzuführen, fand ich gar nicht schlecht. Und auch auf einer bestimmten Anfangsphase, wenn man im ersten Semester war man früher als Magisterstudent völlig auf sich allein gestellt. Dann hat man im Prinzip sich irgendwas ausgesucht, hat sich irgendeinen Stundenplan gemacht und dann hat man locker losstudiert. Und das ist, also ich bin ein schwacher Mensch und es gab auch viele andere, die haben dann irgendwie am Ende des Semesters, haben dann am Ende des Semesters dann festgestellt, sie haben bloß noch 10 Wochenstunden übrig, weil dem Rest ist man dann irgendwann nicht mehr gegangen, weil man dann irgendwann mal verschlafen hatte oder uns peinlich war, dann nochmal aufzutauchen.
Aber schwacher Mensch, das kann ich gar nicht, also du musst so unheimlich diszipliniert sein, weil morgen, ich weiß nicht, ob du den Artikel für morgen schon geschrieben hast oder...
Ja.
Na, also, das ist doch hoch, das ist doch stark. Oder das schwach im
aber,
Sinne...
Das kann ich aber nur bei bestimmten Sachen, die mir Spaß machen.
Aha. Das ist so das Ding mit dem, also wir haben ja überlegt, Hobby, ne? Hobby, das Konzept Hobby ist mir auch ein bisschen fremd, dir eigentlich auch, zu sagen, ich habe die Arbeit, die klassische Lohnarbeit, dann habe ich mein Hobby und habe meine Familie. Das ist, kannst du nicht so trennen?
Nee. Also ich bin auch, ich bin ja vielseitig interessiert, das ist man als Journalist ja, interessiert, das schon. Also ich lese sehr viel, auch verschiedene Dinge, aber ich habe schlechtes Gewissen, dass ich bestimmte Sachen, die ich mal gerne machen würde, nicht mache. So. Also zum Beispiel bin ich also ein schlimmer Banause, also Kulturbanause. Ich gehe ganz selten ins Theater und sowas. Ja, obwohl ich es gerne machen würde. Also das ist wirklich, und das würde ich wirklich gerne machen. Ich lese dann immer ständig drüber und ich gehe dann auch manchmal, aber bin dann immer ganz begeistert, aber so bestimmten Sachen kann ich mich immer irgendwie nicht so...
Ja, aber der menschliche Speicher und der Energie ist ja auch begrenzt, ja, Dinge aufzunehmen. Und du, was machst du denn abends? Guckst du dir mal eine Serie an oder legst du nochmal das Sachbuch weg? Oder?
Ich schreibe oft abends und ich lese oder ich spreche, gehe weg. Jetzt kann man wieder weggehen, die Kinder sind größer und man kann, ich trinke dann auch manchmal Alkohol.
Was?
Und und ich gucke Serien. Neuerdings, das ist so, ich bin so ein Streamer geworden. Also, ja. Netflix. Ja,
kann man
ja. Und früher war es sehr illegal, da habe ich, da hatte ich einen Dealer, der hat mir, aber jetzt mache ich es legal.
Hm? Ja, hm?
Was und da wäre verjährt.
Ja, natürlich. Was für Serien? Was so?
Ja, das ist aus meiner amerikanischen, also aus meiner, aus meinem, ich war ja auch
von Breaking Bad, Better Call Saul.
Ja, genau. Was hier zusammenhängt, das sind ja zwei, eine ist ein Spin-off, aber ich, ich hab, bin dann nach dem Abi und nach dem Zivildienst bin ich schon mal ein halbes Jahr rumgefahren nach Amerika. Und das war eigentlich so, das war mein Amerika-Erlebnis. So mit dem Auto gekauft, New York und dann so bis zur Westküste nach Hawaii. Und das. Und
da, wo es weh tut, also im Landesinneren, wo es wirklich schmutzig, 70er Jahre oder 60er Jahre.
Sehr schön dort.
Ja?
Sehr schön, sehr nette Menschen. Ja, ganz toll.
Da war jetzt nicht eine Spur Ironie dabei?
Überhaupt nicht, nee. Also ich bin, das ist so, ich kann alles verstehen, was Leute über Amerika sagen, auch über die Politik. Und ich kann auch vieles verstehen, was man über Amerikaner sagt, an sich und dick und was auch immer. In sich selber beschränkt, auf sich selber beschränkt, aber so viel Gastfreundlichkeit. Ich meine, ich bin jetzt auch in der Welt, ehrlich gesagt, in vielen großen Bereichen noch nicht gewesen. Also ich bin schon rumgekommen, aber das heißt, also aber in Amerika muss ich sagen, das ist vielleicht das so, wenn man nach der, ein Freund von mir war in Indien nach dem Abi, seitdem ist er Indologe und so. Das wird man auch in der Zeit, ist man sehr aufnahmebereit und dann verliert man sich auch schnell.
Ja.
Und deswegen gucke ich amerikanische Serien.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wie ist das jetzt hier mit der Zubereitungsgeschichte? Also ich habe jetzt hier die Zwiebeln geschnitten.
Also es ist so, ich habe ja alles schon vorbereitet gehabt. Man muss noch die Paprika schneiden und die Zuckerschoten vielleicht halbieren.
Okay, ja.
Und dann habe ich ja noch hier Pfeffer, Sojasauce. Das ist dann für Faule eine China-Gewürzmischung, damit man natürlich Ingwer, Koriander und so weiter extra alles machen muss.
Kann man machen. Mache ich das jetzt richtig hier mit dem...
Ist, glaube ich, kein Glutamat drin.
Ist doch
ein... Nee, ist nicht drin.
Glutamat ist doch nicht
drin. Ich weiß, das machen auch die Sterneköche, aber ich finde es Quatsch. Und Salz. Und dann habe ich hier wieder was vorbereitet.
Alles auf dem Rucksack.
Ja.
Du hast 7 oder 8 Standardgerichte, also das Nasi-Goreng, Barmi-Goreng, was gehört dann noch dazu? Also was du dann
machst? Ich mache alle 4 Pasta, ne? Ja. Also alles Mögliche mit Pasta, Fisch und Fleisch und Käsesoßen, ich mache eine super Tomatensoße, dann alles, was so sich kurz, was sich braten lässt, Aufläufe und sowas.
Also ne? Kurz braten, das ist ein Rinderfilet oder
auch, ja. Aber nichts, was länger als 2 Stunden dauert. Also ich bin nicht so einer, der dann früh anfängt und dann abends fertig ist. Ja.
Wo verläuft denn in Thüringen die Rostergrenze? Ja, das ist eine Fachfrage, natürlich. Ne?
Na, also, ich überlege gerade, in welcher Hinsicht. Ja, meinst du jetzt die Dicke der Bratwürste oder nein?
Nein, die Thüringer Rostbratwurst, ne, ist ja, ja so ein Ding. Ne?
Ja.
Wenn jetzt Besuch aus Hamburg, dann musste ich das erklären, deswegen habe ich das gerade wieder drauf. Und, ja. Als ich nach Erfurt kam, ein bisschen länger, ich bin aber trotzdem noch neu, wenn ich da gesagt habe, Rostern wir heute, dann haben die mich angeguckt. Also Rostern wir heute, heißt in Gera, da wo ich herkomme, dass man grillt oder was oder
was Rostern. Wir predeln.
Ja, wer wir?
Das sind, nein, wir. Naja, gut, also
ist ja die Frage, wie
Wald, so. Weil da bin ich ja nun aufgewachsen.
Predeln ist ja klar, das kenne ich auch. Ja. Aber die Rostbratwurst, die heißt Thüringer Rostbratwurst, Bratwurst. In Gera ist die Bratwurst die Knackwurst. In Eichsfeld ist es eine Runde und so weiter. Mhm. Und bei Jena liegt die Rostergrenze.
Ach, okay.
Also Ostthüringen.
Dann habe ich immer nur diesseits der Rostergrenze gelegt.
Nehme ich stark an. Ja. Und dann heißt es nämlich da bis Jena Rostern. Ich bin nicht genau.
Aber es ist die Kümmelgrenze, ne? Und dann der Rennsteig ist ja die Kümmelgrenze. Und dann gibt es ja auch noch, also ob man Kümmel reinmacht oder nicht.
Und die ist im Rennsteig, die kenne ich wiederum nicht.
Und dann ist natürlich die Thüringer Bratwurst eigentlich normalerweise dünner, wobei du hier auch dünne kriegst. Ja. Aber im Südthüringen kriegst du eigentlich nur dünne.
Ja.
Die sind auch sehr gut.
Also in Südthüringen.
Ja.
Genau, eine Bratwurst ist in Gera, eine Knackwurst. Knackwurst kennt in Gera zum Beispiel keiner. Wir sind Jena, wie heißt das? Ich
esse gerne Bratwurst.
Echt nicht?
Nee, ich esse gerne Rostbretel.
Rostbretel?
Ich lege die auch super ein. Und zwar mit Buttermilch.
Ach,
also Bier,
so wie Sauerbraten ein bisschen.
Bier auch, aber eben noch ein bisschen Buttermilch rein.
Ah, damit es so und einen Tag stehen lassen und dann dürfen die Jungs auch schon am Grill?
Ja.
Und dürfen schon wenden auflegen sozusagen.
Genau.
Schön. Gut, aber wollen jetzt mal. Wie geht es jetzt hier weiter mit dem. Du hast das Fleisch und die Nudeln schon vorbereitet, okay.
Genau, also im Prinzip macht man eigentlich nur. Ein bisschen das Ding an. Ja.
Also ich mach mal an jetzt.
Mach's mal an. Ja, wo ist der Rauchmelder?
Nee, das ist. Naja, ich hoffe ja ehrlich gesagt ein bisschen, dass dann morgen der TA steht. TA-Redakteur löst aus Versehen Dings aus und Großeinsatz.
Wir haben schon angedruckt.
Jetzt ist schon angedruckt, oder was?
Ja, für Erfurt können wir noch aktualisieren.
Wir könnten für Erfurt noch aktualisieren. Das ist jetzt die Stämme für die Domstufe.
Weil Erfurt wird erst dann Mitternacht, richtig. Also das ist tatsächlich so, wir haben jetzt schon angedruckt für die fernen Kreise in Nordthüringen. Das geht dann schon 7:30 los sogar neuerdings.
Zeitiger als seinerzeit?
Das hat mit den Druckmaschinen zu tun, ja. Die Druckmaschinen sind nicht mehr so neu.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es früher schwieriger war mit der Übermittlung, dass man jetzt durch die schnelle Übermittlung aktueller sein kann.
Es geht ums Drucken. Es geht ums Drucken. Also übermitteln ist ja.
Ja.
Millisekunden.
Ja. Ich meine aber, dass es dann einfacher geht, noch was zu schnell zu ändern.
Ja, man kann natürlich noch ändern, aber da, wo es schon gedruckt ist, kann man nicht mehr ändern. Aber man kann natürlich, ich kann noch bis um 12 ändern, aber dann ist es nur in Erfurt und Weimar.
Ah, okay.
In der Zeitung. Ja. Also wir könnten jetzt noch den Brand auslösen und dann das in die Zeitung bringen.
Versuchen wir das mal. Also,
den Rauchmelder natürlich, nur nicht den Brand.
Nicht den Brand, den Rauch auslösen.
Also man kann Öl, man macht Öl rein. Ganz normal. Und dann macht man halt das, was ein bisschen mehr.
Die Möhren. Die können aber knackig sein. Also bisfest.
Ja, bisfest schon, aber ein bisschen sollte man die anbraten und auch den Paprika und die Zwiebeln.
Mhm.
Und die Zucker. Und dann,
kann man ja fast roh essen.
Und dann macht man das dazu, hier die Nudeln und damit es warm wird. Das muss man nur warm machen im Endeffekt durch. Und dann zum Schluss halt noch die.
So, ja, die. Aber es ist doch trocken alles. Der Thüringer braucht doch immer eine Soße zu allem.
Naja. Ja. Was denn? Was denn für eine Soße? Eine Bratensoße?
Ich hab gelernt, dass der Thüringer immer, kann man nicht so trocken runterwürfen.
Nein, man kann das natürlich, das muss man natürlich eigentlich in einem Gefäß schon vermischen mit dem Gewürz und mit dem Pfeffer und Salz.
Ach so.
Ja, also damit man so eine Gewürzsoße hat und die kippt man dann dazu.
Ja. Ich habe hier zum Servieren ein Tablett.
Das habe ich mir aber selber ausgedacht, das hat mir keiner gezeigt. Das kann sein, dass es ganz anders gemacht
ist. Ach so, das ist
ein Muffin-Goreng oder was? Schmeckt gut, ja.
Ja, na gut. Ja. Guck mal, jetzt kann man das Öl jetzt schon mal reinmachen oder wie ist das?
Das muss sehr heiß sein.
Das muss sehr heiß sein.
Ja, natürlich, das muss
ja heiß sein. Aber ich kann es ja schon mal reinmachen, das ist ja kein Problem. Das ist Brölio übrigens, Öl. Ja.
So. Aber okay. Nicht so viel. Hast du irgendwas zum Umrühren?
Ich habe hier diese Dinger.
Ach so, okay, ja, super.
Du was?
Genau.
Kannst du aussuchen.
Ja.
Das finde ich ganz.
Ja, das, oder das ist ja, das, kurz, das, ist ja so, das ist ja so kurz hier.
Ja, das ist für mich.
Ich habe ja ein Tablett zum Servieren, aber auch zum, man kann da jetzt so, jetzt kann man da Zeitung lesen, ne? So richtig. Das liest du, bist du, genau, das ist dann, liest du...
Online?
Ja. Hm. Nee, ich meine, liest du mit dem Tablet?
Nee.
Ist doch cool.
Ich lese ganz viel auf dem iPhone oder auf dem Telefon.
Und die Zeitung.
Ja, und meine Zeitung, also das E-Paper lese ich nicht. E-Paper lese ich, ich habe ein Freiabo von der TA.
Ah. TLZ auch?
Nee, ich muss meine aussuchen. Und dann, ich hätte auch, glaube ich, die TLZ bestellen können, aber das wäre sicher unangenehm aufgefallen. Und dann habe ich noch die Süddeutsche. Und das reicht eigentlich, wenn man früh dann... Also oft ist es schon schwierig, das auch halbwegs zu lesen.
Ja, ist klar.
Und dann lese ich ganz viel tagsüber am Rechner und dann lese ich noch auf meinem Telefon und ich bin so süchtig mittlerweile. Twitter und...
Du bist ein Twitcher, stimmt. Mhm.
Ja, aber erst seit einem halben Jahr.
In der heutigen Ausgabe der Zeit geht es um einen Artikel Vertrauensangst. Also der Journalismus steckt in einer Glaubwürdigkeitskrise. Woran liegt das? Und was lässt sich dagegen tun? Also ein Essay von über mehrere Seiten über die Lügner.
Ja. Die Lügenpresse.
Ja, also 60% der Befragten haben wenig bis gar kein Vertrauen in die Medien. 39% der Befragten haben großes bis sehr großes
Vertrauen. Aber jetzt muss man unterscheiden, wie viele Leute haben Vertrauen in Zeitungen?
Vertrauen in politische Berichterstattung, 70%.
Höher. Ja,
in Zeitungen. Mhm. Dieses, was man wirklich schwarz auf weiß. Und was.
Nein, weil Zeitungen toll sind. Die Leute wissen, dass Zeitung noch... Also Medien ist sehr allgemein. Also Medien ist von RTL 2 über Internet bis zu...
Sagen wir mal, der Journalismus.
Oder? Klar, ich glaube, dass diese Vertrauenskrise schon immer gab. Das fällt jetzt nur bloß auf. Weil es eben das Internet gibt und weil die Leute reagieren. Und weil sie sich auch gegenseitig, glaube ich auch, das gibt so einen Effekt, dass man sich dann gegenseitig bestätigt und hochschreibt. Also... Man merkt das richtig bei Facebook, wenn dann einer anfängt, dann setzt sich einer drauf, dann entwickelt sich so eine Art, jetzt darf man mal alles sagen, jetzt können wir mal richtig losledern. Das ist ja auch bei Pegida so, also nicht nur gegenüber der Presse, sondern auch gegenüber Ausländern oder was auch immer. Ich will jetzt nicht sagen, dass Presse-Medienkritik das gleiche ist wie Ausländerfeindlichkeit. Nur, ich glaube einfach, dass diese Stimmung da ist und dass die Journalisten damit umgehen müssen. Ja, weil zum ersten Mal tatsächlich der Leser, sie mit dem Leser wirklich ernsthaft konfrontiert werden. Es war sonst immer so, Journalisten durften irgendwie berichten, die hatten ein Privileg und die haben gesendet und die haben geschrieben und die haben gedruckt und die haben das alles gemacht und dann kam dann irgendwann ein Leserbrief oder es kam ein Leserforum oder es gab irgendwie Reaktionen mit dem Leser vom Nachbarn und natürlich die Menschen, wenn du ihnen Auge in Auge gegenüber trittst.
Also Elfenbeinturm-Journalismus?
Ja, auch, aber es ist auch einfach so von einer Logik her, wenn dir ein Leser gegenüber tritt oder wenn er am Telefon, selbst am Telefon, sind die Leute eigentlich freundlich.
Ja.
Und im Internet lassen sie dann oft entweder die Sauer oder auch ihre wahre Meinung raus, je nachdem. Also ich will das gar nicht jetzt qualifizieren. Und das ist nicht unbedingt anonym, sondern auch bei Facebook halt. Also solche mit Namen.
Kann ich noch einen Schluck haben?
Ach so, ich dachte, du wirst anstoßen.
Ja,
es ist, glaube ich, ein sehr schweres Thema und ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich da eine ernsthafte, abschließende Meinung formulieren
kann. Ich will jetzt nicht die Stimmung versauen ganz am Schluss, wir wollen ja auch kochen und so, aber ich meine, wenn man sich die Abozahlen der Zeitung anschaut, und da rede ich ja nicht nur über die Zeitungsgruppe Thüringen, dass die Leute weniger Zeitungen lesen.
Das darf man jetzt nicht alles in einen Topf werfen oder in einen Bock. Das geht nicht.
Wollen wir das trotzdem machen,
zumindest
das Gemüse?
Also es hat ja damit zu tun, dass wir in einem Transformationsprozess stecken. Ja. Ich sage gerne ungern Krise. Also das Leserverhalten ändert sich, das Medium, Internet ist dazugekommen, das verändert alles.
Ja.
Das verändert, hat die ganze Medienbranche, das hat die Filmindustrie, die Musikindustrie und natürlich auch den Journalismus komplett verändert. Vom Tempo her, von den Inhalten und natürlich auch von dem Verbreitungsweg, ist doch logisch. Ja. Und dass natürlich die Leute sagen, also allein schon dieser Vorgang, also da wird irgendwo ein Baum gefällt, und dann wird Papier draus gemacht, dann wird das Papier fertig, dann wird es irgendwo hintransportiert, dann wird es in einer Druckerei bedruckt, dann wird es wieder von einem Auto irgendwo hingefahren und dann wird es rein und dann wird es gelesen oder auch nicht. Vielen Teilen wird ja viele Sachen gar nicht gelesen und dann wird es wieder in eine Papiertonne, wenn es richtig entsorgt wird und dann wird es wieder weggefahren, dann wird es wieder recycelt. So, das ist ja der Teilungsprozess.
Ja.
Und der Internetprozess ist, es wird produziert, es wird gesendet und das war's. So. Und das ist natürlich ein immenser Vorteil. Und es ist schneller. Ja. Und man kann noch Multimedia. Und man kann noch, das ist natürlich...
Aber der Journalismus könnte auf der Strecke bleiben, weil wo, also...
Nicht unbedingt. Es kommt immer darauf an, wenn der... Ich finde, das Problem ist nicht, dass wir ein... Wir haben keine Journalismuskrise, wir haben eine Bezahlkrise. Also das Problem ist einfach, die Frage, Leute bezahlen nicht mehr für das Produkt Journalismus. Und das ist einfach entstanden aus dieser Kultur, die sich in den letzten 20 Jahren... Ja, mach mal. Aber nicht alles. Ich glaube, das wird zu viel.
Ja?
Reicht das? Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr.
Okay.
Gut. So, jetzt ein bisschen Paprika schon gleich.
Schon Paprika?
Ja, ach. So, und ich mache das einfach mit der Hand, ja. So. Und das muss jetzt ein bisschen bewegt werden, ne?
Ja, ja, ja.
Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr.
Weil ich meine,
ja, komm, das haben wir alles geschnitten. Aber nicht alles, ne?
Nicht die ganze Zwiebel.
Ich glaube, das wird zu viel. Dann ein bisschen Zwiebel noch. Und,
ja, so? Okay.
Ja, und dann muss ich an der Tomate noch gar nicht geschnitten, siehst du?
Ja, das geht schnell.
Martin, erstmals. Danke richtig. Für diese Runde. Mhm. Ich würde jetzt mal, weil ich hätte noch so viele Fragen, die vielleicht eine noch zum Schluss und dann, du hast zu Rot-Rot-Grün mal eingestiegen, ne? Wenig Geld, drängende Reform oder eine SPD, die auf der Suche nach sich selbst ist, dies alles wird die nächsten 1000 Tage bestimmen. Da hast du über Rot-Rot-Grün,
wie ging's um die ersten 100,
ja. Die ersten 100 und so weiter, hast du so viel geschrieben, genau. Was sind denn die drängendsten Dinge, die Thüringer Politik anpacken muss, damit es
Ja, ich würde einfach nur ein Wort sagen, Strukturreform. Also Thüringen hat jetzt 25 Jahre hinter sich und so wie die Strukturen jetzt sind in der Verwaltung, auch in den Gesetzlichkeiten, in den Vorschriften, eigentlich in allem ist Thüringen nicht modern aufgestellt.
Nicht modern
aufgestellt? Nein, nein, ich glaube, das ist einfach nicht zeitgemäß und Thüringen ist ein kleines Land mit sinkenden Einnahmen. Und man muss jetzt über Keynesianismus oder Austeritätspolitik reden, wir haben gar keine Wahl. Die Einnahmen gehen halt zurück und man kann entweder nicht nur verschulden, das ist aber nicht die Entscheidung, die Thüringen mehr treffen kann, weil irgendwie Schuldenbremse im Grundgesetz. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Wahl. Man kann also gucken, dass man jetzt noch, wo man gestalten kann, gestaltet. Und auch dann sozusagen auch, und wenn das auch heißt sparen, wobei sparen eben nicht sparen ist, dass man einfach nur kürzt.
Ja.
So wie das vielleicht auch manche Verlage machen, indem sie einfach nur kürzen, sondern man muss halt neue Struktur aufstellen.
Das heißt, diese Strukturreform in Thüringen, aber ist das nicht... ist allen halb über all Widerstände, also merke ich so in den...
Natürlich, weil es natürlich ganz viele Besitzstände gibt und vor allem in den Bereichen bei den Leuten, die halt die Politik machen. Also im Verwaltungsapparat selbst, das ist der berühmte Sumpf und die Frösche und der Teich und das ist halt so. Und und es geht ja allen noch gut und man sieht das jetzt ganz wunderbar. Jetzt haben wir gerade eine Mehreinnahmen ohne Ende, die Finanzministerin, naja, die weiß schon noch wohin mit ihrem Geld, aber wenn jetzt Rot-Rot-Grün in der Situation wäre wie damals Schwarz-Rot, als sie angefangen haben, müssten sie ganz viele Schulden machen oder sie müssten sparen. Als Schwarz-Rot anfing, war die Finanz- und Wirtschaftskrise und sie haben im ersten Jahr planmäßig Schulden, die haben dann zum Schluss, weil es nicht so schlimm kam, nicht so viele aufgenommen, aber sie hatten 832 Millionen Euro Neuverschuldung im ersten Jahr eingeplant. Und die Regierung null, aber auch nur deswegen, weil sie einfach eine Milliarde ungefähr mehr einnimmt, als damals die Schwarz-Rot Regierung eingenommen hat, als sie angefangen hat.
Ja.
Und das heißt also, das ist einerseits ein Segen für diese Koalition. Sie kann einfach noch ein bisschen gestalten, weil einfach noch Geld reinfließt. Jetzt, heute war der Nachricht, dass Brüssel 80 Millionen wieder zurückschiebt. Kommt auch noch oben drauf. Ja. Das genau verhindert aber die Reform, weil dann kein Leidensdruck da ist, kein Handlungsdruck da ist. Und so geht es halt immer weiter, bis dann irgendwann wieder mal das Geld fehlt. Und dann ist es wahrscheinlich zu spät. Weil wir haben ja jetzt das Problem, deswegen hat Frau Lieberknecht, ich meine, hat ja nicht alles richtig gemacht, um es mal freundlich zu formulieren, aber diese Agenda 2020, die sie gemacht hat, Thüringen 2020, das war zumindest erstmal denkrichtig, dass man sagt hat, 2020 ist der Punkt, wo Solidarpakt ausläuft, 2020 ist der Punkt, in der Länderfinanzausgleich noch reformiert wird und 2020 ist der Punkt, an dem die Grundgesetz-Schuldenbremse in Kraft tritt. Und da das muss man was tun.
Du ja seit Jahren, warnst du ja. Also ich lese immer wieder Artikel, wo ich denke, das habe ich doch schon mal gelesen und du sagst, das ist das, dieses magische Datum.
Das ist das magische Datum, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, weil es offensichtlich ja nichts hilft.
Es hilft ja nicht.
Nee.
Alles rein damit. Das ist das erste und letzte Buch, also das aktuelle Buch, was du gemacht hast.
Die Protagonistin ist ja nicht mehr so aktuell. Ja.
Ja, aber es ist natürlich auch eine Geschichte Thüringens, eine Politikgeschichte Thüringens.
Wird ja, das übergeben? Das ist
ein neues Buchprojekt schon.
Erstmal schreibe ich noch das Ende. Das hört ja irgendwie auf. Das hört irgendwo im Wahlkampf auf.
Ja, ja, genau.
Und ich glaube nicht, dass ich den Verlag zu einer Druckausgabe überreden kann, aber ein E-Book ist ausgemacht, dass man also noch wenigstens also dann noch hinten das letzte Kapitel. Und das ist gar nicht so unspannend, weil die CDU sich jetzt am Schluss dann massiv noch zerlegt hat. Und und diese ganzen Rot-Rot-Grünen.
Machst du das so?
Ich lach nicht.
Ach so.
Warte erstmal. Ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich das mischen, aber wir können es auch einfach so reinkippen.
Einfach so reinkippen? Das ist, scheint mir aber jetzt nicht sehr. Oder?
Ja, kipp einfach ein bisschen rein. Ja,
einfach so?
Ja, das ist jetzt, wir sind doch jetzt hier nicht in der Küche.
Rein lumpern, rein.
Ja.
Okay.
Ein bisschen so. Angelöst. Jetzt wird es ein bisschen, ja. Reicht das mal.
Ach so, Entschuldigung. Hm.
So.
Würde ein bisschen Weißwein noch, aber gut.
Ja, kann man auch. Mach doch.
Ach so.
Nee, mach doch mal aus dem Kessel, aber klar.
Ja, einfach so. Ach. Genau, so ein bisschen. Du bist auch so ein Fingerkocher, der so
mit den Händen so rein. Ich mess nie was ab. Also, nee.
Einfach so mit der Hand rein.
Also wenn ich mal backe, was ganz, ganz selten vorkommt, dann messe ich ab, weil.
Backen wäre es Arbeitszeit. Also.
Ja, dann muss man.
Ich hätte jetzt noch ein paar Sachen, aber ich will euch sie ja auch noch die Möglichkeit geben, Fragen an.
So, jetzt kommen noch Bandnudeln und dann die Dinger. Ne?
Ach so, die Bandnudeln. Mhm. Erstmal besten Dank, Martin Debes. Und jetzt sind Sie an der Reihe, falls Sie Fragen haben. Wir können natürlich gleich zum Essen übergehen, aber. Ah, das sieht gut aus.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, dass es noch ein bisschen.
Und also du kostest also auch nicht. Du kostest also auch nicht.
Na, erstmal, wie soll ich das jetzt machen? Also, ist doch schwierig. Aber man hat ja so einen Erfahrungswert. So. Und dann zum Schluss, das finde ich ganz wichtig, also die Sojabohnenkeime sind halt.
Die sind dann fast roh.
Die machen das, die kann man auch roh essen eigentlich, aber die müssen wirklich nur so, die müssen ganz kurz nur, sonst werden die so lapprig. Mhm. Und das ist schade drum, weil die sind ja, das macht das Ganze so ein bisschen.
Ja.
Okay. So.
Das ist jetzt Martin Goreng.
Ja, und gleich noch ein bisschen Salz. So, aber nicht zu viel. Was hast denn du da?
Da kommen eigentlich Bockwürste rein hier. Das ist, oder man kann auch so Knackwürste oder Bratwürste heiß machen, aber das ist. Ach nicht.
Ja.
Aber
das ist ja bei.
Da kann man doch ganz wunderbar probieren.
Ja. Also, ja? Ich kann nicht scharf genug.
Nee. Soll ich wirklich probieren?
Ja, probier mal.
Mmh, ist gut. Ja, wohl, ein bisschen mehr.
Bisschen mehr Salz noch?
Moment. Naja, das ist die Frage. Nachrücken und nachsalzen kann man immer noch.
Ja.
Gut, sehr gut.
Ja?
Ja.
Also ich kann noch ein bisschen China-Kram dran machen.
Mach mal ein bisschen China-Kram.
Mhm.
Wieso aber China-Kram bei Batman?
Es ist asiatisch.
Es scheint mir ein bisschen chaotisch zu sein. Also
ja, das ist für die Party. Das Schöne ist, du kannst dann, also wenn du die ganzen Grundzutaten hast, kannst du
variieren.
Kannst du unheimlich viel noch nachkochen, wenn dann immer dieser Flash kommt, so um zwei oder um eins, dann noch nachts.
Habe ich gelesen von
dir. Kennst du das nicht oder was?
Auch. Und dann kriegt man nochmal Hunger.
Ja.
Wegen dem.
Ja, der Flash, so nicht reden. Der Flash, nicht, dass du jetzt denkst, nein, gekifft hat niemand bei uns. Nein, aber einfach nur so. Die Leute kriegen einfach Hunger, weil sie reden.
Ja, reden.
Genau.
Und dann ist es
richtig.
Na gut. Habt ihr noch Fragen oder haben Sie noch Fragen oder wollen Sie essen?
Wir können es ausmachen.
Ausmachen jetzt, ja?
Ich glaube. Also,
na gut, ich mach's aus jetzt.
Ja. Ich würde euch gerne wissen, ob Sie abschätzen können, welche Auswirkungen diese neue Zentralredaktion die ab und zu mal in den Medien besprochen wird.
Jetzt hab ich meinen Anwalt gar nicht dabei. Nein, also das weiß erstmal, für Thüringen weiß das noch keiner, was das wirklich für Auswirkungen haben kann. Also wir sind ja Teil eines großen, weltumspannenden Konzerns namens Funke Gruppe. Und diese Funke Gruppe hat sich überlegt, dass sie ja, sie hat jetzt mehrere Titel noch gekauft, die durch einen großen Namen haben auch, also Hamburger Abendblatt und auch die Wiener Morgenpost, die hat jetzt nicht so einen großen Namen, aber auch in der großen Hauptstadt erscheinend. Und die haben ja, die waren ja Springer und die haben ja Inhalte, Content heißt das ja neudeutsch, also Artikel, würde man einfach so sagen, unter uns, von der Welt bekommen. aus Berlin. Und die mussten also, die hatten also Handlungsdruck, um das Wort nochmal zu benutzen, und mussten halt irgendwas machen. Und die hätten eigentlich ein Parlamentsbüro machen können. Und da haben sie überlegt, ach nee, wir machen das jetzt richtig groß. Wir sind jetzt Funke-Gruppe, wir sind jetzt riesig, wir haben jetzt 1 Million Abonnenten. Wir sind ein großer Player, und der große Player muss dann eben auch da sein, wo die großen Player sind, nämlich in der Hauptstadt, und dann auch ordentlich. Und sagen wir mal so, das klingt jetzt ein bisschen ironisierend, also man kann das so sehen, also das ist eine strategische Entscheidung. Also hätte sie anders getroffen, aber ich bin ja nicht der Chef von Funke. Man meint damit, dass man auch, wenn man schon dann dort ist, dann auch eben auch Seiten produziert, richtig? Also das ist ja der Mantel, das ist ja sozusagen dieser Teil, der das erste, was die Zeitung umschließt, oder das erste Buch ist, also da, wo auch die nationalen Sachen sind, dass das in Berlin produziert werden kann. Der Fehler im System, was uns betrifft, ist, dass wir sehr konsequent in Regional- und Lokalzeitungen sind. Und dass bei uns, das kann man piefig und provinziell finden, aber offensichtlich ist das auch wirklich Leserinteresse. Es gibt auch Leserbefragungen, die das immer wieder bestätigen, dass die Leute eigentlich die Zeitung nur kaufen oder abonnieren, damit sie das lesen, was lokal und regional passiert. Und dass sie noch einen Grundservice brauchen. Und dafür plädiere ich immer, auch redaktionsintern, dass man auch immer über den Tellerrand schaut, dass man auch viele Dinge auch noch aus Thüringer Sicht betrachtet, die außerhalb Thürings passieren. Dass wir auch mal, zum Beispiel war ich deswegen auch mal eben in Franken, oder dass man eben auch mal von Berlin die Dinge betrachtet. Aber im Grunde sind wir sehr regional und lokal. Und das, was in Berlin dann gemacht wird, werden wir zu ganz kleinen Teilen nur verwenden können. Und jetzt ist die spannende Frage, was wir dafür wollen, für dieses kleine Teil, den sie uns dann geben. Weil das ist dann sozusagen, in so einem Verlag ist es immer so, dann sind die Buchhalter am Werk. Und die werden dann irgendwann sagen, naja, da fehlt die Summe X, und da ist ja die Gruppe, Teilungsgruppe Thüringen oder Mediengruppe Thüringen, und die muss ja auch ihren Beitrag zum Hauptstadtbüro leisten oder zu diesem Desk. Und das ist jetzt die große Frage, wie hoch wird dieser Anteil sein, weil das natürlich bei uns dann aus unserem Fleisch geschnitten wird. Ja? Ich glaube, das kann ich noch ohne Anwalt sagen. Und das ist einfach eine Diskussion, die jetzt stattfindet, und da gibt es verschiedene Interessen, und das muss jetzt einfach mal, wir wissen noch gar nichts.
Und heute, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, der Manfred Braun, der Chef der Gruppe, hat, Zitat, ein halbes Dutzend Ausgaben der Thüringer Zeitung möglicherweise neu denken, geschrieben eben bei Kress. Ich weiß nicht.
Also ich kenne die Kressmeldung, ich bin auch Teil dieser Kressmeldung, weil es geht um ein Betriebsrattreffen, da war ich am Dienstag in Essen. Der Herr Braun hat dieses Interview gegeben. Es gibt ja auch überhaupt Äußerungen von der Konzernspitze, in der gesagt wird, wir haben Geld, ja, zum Beispiel. Hat uns auch erfreut, weil wir gedacht haben, okay, unser Konzern hat Geld. Ja, ist also schön für uns. Und dann auch die Geschichte mit diesen Lokalredaktionen. Und also wir haben die Geschäftsführung angefragt, hier in Thüringen, was das bedeutet. Und dann haben die gesagt, wissen wir nicht. Müssen wir mal nachfragen, was der meint. Es gibt verschiedene Interpretationen, die ich jetzt nicht, glaube ich, ausbreiten muss, aber es ist einfach so, natürlich gibt es Diskussionen über Zustellungswege, es gibt Diskussionen über, wir haben verschiedene Titel, ne? Die TLZ, die TA, ODZ, inwieweit da die Kooperation noch vorangetrieben werden kann, stärker oder weniger stark, kann ja auch sein. Wir haben ja schon Zusammenarbeit, vielleicht wird das auch wieder überdacht in die andere Richtung. Da gab es auch Überlegungen durchaus von der früheren Geschäftsführung hier in Thüringen. Also von daher, wir sind da auch sehr gespannt, um es mal so auszudrücken.
Ich hätte mal eine Frage, und zwar würde mich mal interessieren, ob es bei der TA noch Korrekturleser gibt. Weil die Zeitung wird immer teurer und die Fehler werden immer mehr. Und man stolpert da schon drüber rein.
Also es ist ein großes Ärgernis, und das kann ich total verstehen, dass der Leser sich darüber aufregen. Ich bin der Erste, der sich darüber aufregt, weil ich am nächsten Tag, wenn ich dann meine eigenen Artikel nochmal, was ich eigentlich nicht tue, aber manchmal so aus Masochismus nochmal tue, weil ich dann immer gucke, ist es jetzt auch wirklich ordentlich gewesen? Und dann stolper ich, und dann höre ich gleich auf, habe ich wieder ein Wort vergessen, oder ist gar nicht mehr das Komma, sondern es sind meistens so blöde Sachen. Also so, man hat was umgestellt und dann ist das so geblieben. Und also wir haben, das wird ja heutzutage so beschrieben, also eine Arbeitsverdichtung, ja? Wird ja oft in vielen Prozessen. Und das ist so, dass die Kollegen, die oben das produzieren, unter hohem Arbeitsdruck stehen. Ich will jetzt gar nicht kritisieren, jetzt auch meinen Verlag und meine Chefredaktion oder wen auch immer. Es ist nur so, dass sie wirklich sich bemühen und dass da viel durchrutscht. Und dann haben wir tatsächlich noch Korrektoren. Also wir haben noch Menschen, die lesen jeden Artikel durch, sollen sie zumindest. Und das ist auch wieder so, dass also auch durch die früheren Angucker, die wir jetzt haben, oft nicht genügend Zeit ist, beziehungsweise sie dann eben auch an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit dann sind. Und wir haben sehr viele Austauschtexte und die müssen auch Lokalredaktionskorrektur lesen, sodass wir nur sagen können, das Problem ist auf jeden Fall erkannt, ja, aber und es wird auch was getan. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so in Politik-Sprech komme, aber ich würde gerne mit einem Politiker sprechen, weil ich gerne eigentlich drum rumreden möchte, weil ich natürlich jetzt in einer schwierigen Situation bin, dass ich jetzt irgendwie bei uns Arbeitsprozesse kritisieren müsste oder vielleicht sagen müsste, was ich nicht tue, dass wir zu wenig Leute haben oder so. Das will ich jetzt gar nicht, sondern ich will es einfach nur mal dahingestellt haben, dass das Problem erkannt ist, dass wir auch dran arbeiten, aber dass es eben leider immer noch viel zu oft vorkommt. Und dass es wirklich ärgerlich ist. Und dass man merkt das auch selber, ich merke das auch selber, man ist jetzt kein Ästhet beim Lesen, man war von der Tageszeitung jetzt auch kein Goethe, aber man möchte doch schon, also ein Artikel wird einem richtig verleitet, finde ich, mir jedenfalls, wenn ich 2, 3 Tippfehler drin habe. Dann,
wirklich?
Ja, das finde ich unangenehm, das hört mich, da werde ich schlecht gelaunt.
Naja, beim Schließen von dem Fehler auf eine Schlampigkeit.
Richtig. Und das ist ähnlich wie diese Geschichte mit dem Vornamen. Wenn der Vorname falsch ist, dann denkt er, was soll der recherchiert haben, wenn er den Vornamen schon nicht mal weiß.
Ja.
Obwohl der Artikel stimmen kann und nur aus Versehen ist der Vorname halt verrutscht. Ja. Schmeckt's denn?
Ich finde, es schmeckt, ja. Aber also,
okay.
Haben Sie weitere Fragen? Hunger? Da kommen Sie am besten vor und wir teilen aus.
Ja.
Hast du Schulspeisung eigentlich?
Was, wie bitte?
Schulspeisung, hast du da mit teilgenommen?
Na klar, ich meine, das hat man eine Wahl gehabt. Also ich bin ja ein DDR-Schulkind.
Ja.
Und da habe ich natürlich an der Schulspeisung teilgenommen.
Und du hast es auch gegessen?
Naja.
Du streckst jetzt?
Ich strecke jetzt ein bisschen, ja. Das kann man machen. Klar habe ich das gemacht. Warum nicht? Also ich habe gerne gegessen, wenn du mich jetzt fragen willst, ich habe gerne gegessen Nudeln mit Gulasch. Das war das, was man eigentlich essen konnte immer in der DDR-Schulspeisung. Und diese rote Grütze. Aber Linsensuppe war schlimm. Ei mit Senfsoße ging gar nicht. Solche Sachen. Kann ich immer noch drauf brechen.
Ja. Was kannst du da noch?
Drauf brechen.
Verstehe.
Geistig. Also, essen würde ich es ja nicht. Also,
ist da. Verstehe. Das war ein schönes Schlusswort. Danke, Martin, dass du da warst und dass du da bist. Ich lade Sie noch ein zum Essen. Also, ja, ich dachte, jetzt Sie waren durch.
Ich würde gerne eine Frage an Herrn Debes. Wie sieht denn in 10 Jahren eine Zeitung aus? Gibt es da noch eine Zeitung und wie sieht sie aus?
Also erstmal gibt es eine Zeitung. So, in Thüringen, wenn Sie jetzt auf Thüringen, also erstmal gibt es in Deutschland jetzt sowieso noch Zeitungen, aber wenn Sie jetzt in Thüringen fragen, in Thüringen wird es auch noch eine Tageszeitung geben. Ob es dann eine Tageszeitung ist, die in einem, also eine Redaktion, eine Tageszeitung, oder ob es dann eine Tageszeitung gibt, die dann in 3 verschiedenen Farben erscheint, oder ob es tatsächlich noch 3 Redaktionen gibt, das weiß ich nicht. Also ich würde darauf tippen, eher auf Zweiteres, also auf eine Zeitung in verschiedenen Farben. Die muss dann auch, 10 Jahre wird es ja vielleicht noch täglich erscheinen, aber ich glaube, dass wenn man noch ein bisschen weitergeht, dann vielleicht nur noch eine Wochenzeitung draus wird oder an manchen Wochentagen erscheint. Und dass wir auf jeden Fall, dass sie dann auch schon in 5 oder 3 Jahren, und eigentlich müsste es jetzt schon soweit sein, sie natürlich für das bezahlen werden im Internet, was sie da lesen. Also jedenfalls für einen Großteil dessen. Also dass sie vielleicht dann die Meldungen lesen, Mörder von Gebelsee tot aufgefunden. Das werden sie sicher auch online lesen, aber den großen Hintergrundbericht darüber, was da genau passiert ist, den werden sie dann bezahlen müssen.
Ja.
Und bei politischen Analysen wird das genauso sein, aber die reinen Meldungen werden sicher nicht kostenpflichtig gemacht werden können. Soweit ist auch die Konkurrenz im Netz da, dass man also nicht einfach jetzt als ein Player, als ein Verlag da ganz die Schranke runterlassen kann. Sollte man auch nicht tun, weil ich finde, so eine Webseite ist ja ein Angebot, ist ja so ein Portal, wo man erstmal Appetit bekommt und dann fürs Essen bezahlt.
Martin, danke, dass du da warst, dass du da bist. Wir essen jetzt und trinken noch einen Wein.
Ja, genau.
Und ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Thüringer Journalistenpreis 2015.
Dankeschön.
So, und jetzt machen wir Essensausgabe.
Okay,
mit S.
Ihr hörtet den Mitschnitt des Themenwechsels vom 25. Juni. Carsten sprach darin mit dem Journalisten Martin Debes.